Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Mitarbeitende, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier zu uns an die Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät gekommen sind, um mit uns zu feiern. Wir feiern Geburtstag, einen Geburtstag, den man wahrlich selten feiert, einen 500. Geburtstag. Vor 500 Jahren um 8 Uhr morgens ging es da hinter diesen Mauern los. Da trafen sie sich, die Gelehrten, Zwingli und seine Mitstreiter, Gelehrte und Lernende, beides gleichermaßen, und sie fingen an. Sie fingen an, die Bibel zu übersetzen aus den Ursprachen, aus dem Lateinischen, sie auszulegen und zu fragen, was bedeutet das heute? Das war die Geburtsstunde der Institution, die seit 2024 den Namen Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät trägt. Das, was wir als Fakultät heute sind, das sind wir nicht schon immer so gewesen. Wir sind es geworden und es war sicherlich nicht immer alles perfekt oder gut, aber dass es seit 500 Jahren institutionalisierte wissenschaftliche Reflexion auf Glaube und Religion hier in Zürich gibt, das ist, denke ich, allemal eine Feier wert. Und nun freue ich mich, dass wir diesen Tag eröffnen werden mit einem Live-Podcast. Das ist eine Premiere. Wir freuen uns sehr, dass unser Podcast Erleuchtung garantiert diese Premiere heute an diesem Tag begehen wird. Das erste Mal live. Und ich freue mich darauf sehr und ich wünsche uns allen eine frohe Geburtstagsfeier.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Erleuchtung garantiert, der heute hier im Kreuzgang stattfindet. Normalerweise sind wir 3 Meter tiefer, gewissermaßen schräg hier unten in der Nonnengruft. Und unser Thema geht heute um eine Zeit, in der Zürich die Nonnen gerade verabschiedet und hier im Kreuzgang Chorherren herumliefen. Zürich hat damals ungefähr 7000 Einwohnerinnen und ist für die damalige Zeit damit eine mittelgroße Stadt, wenn sie für uns sich dann auch ziemlich klein anhört. Es ist eine Zeit mit 1525, die eine Zensur für Zürich darstellt, und genau diese Zensur, aber auch die Zeit und die Kontinuitäten sind das Thema heute. Neben mir sitzt Franziska Lötz, meine Kollegin, Professorin am Historischen Seminar für Allgemeine Geschichte der Neuzeit. Und sie hat zu Themen geforscht, die in unserer Zeit durchaus Schlagzeilen verdächtig sind. Also am harmlosesten vielleicht noch zur Medikalisierung, dann weiter zu Vorwürfen der Gotteslästerung bis hin zu sexualisierter Gewalt. Und für mich hat sie das spannendste Buch zur Reformationszeit und zu Zürich überhaupt vom 16. bis 19. Jahrhundert geschrieben, nämlich hier Gelebte Reformation. Das ist auch für Nicht-Historikerinnen, wie ich es bin, eine äußerst anregende Lektüre. Für mich ist sie allerdings in allererster Linie eine Klischee-Aufräumerin. Und das zu meiner linken Seite ist mein Kollege Tobias Jammertal, Professor am Theologischen Seminar für Kirchen- und Theologiegeschichte. Er ist von Philipp Melanchthon und dem Humanismus am Oberrhein nach Zürich und zu Zwingli gekommen. Er sieht aber auch die aus damaliger Sicht inakzeptablen, nämlich die Täufer, und hat gerade 2 unglaublich dicke Quellenbände zusammen mit Daniela Detwiler und Osloy herausgegeben. In unserer Fakultät ist er der Reformationsschriftensicherer. Zusammen mit David Mache und Paul Neuendorf, jedenfalls was den Briefwechsel von Bullinger angeht, dem Nachfolger von Zwingli. Franziska, du hast mal, und das hat mir jetzt als Religionswissenschaftlerin natürlich sehr gefallen, dich gewehrt gegen eine Geschichtsschreibung, die so in diesen Konzepten Rückschritt und Fortschritt denkt. Und für Zürich interessierst du dich ja als Fallbeispiel einer Gesellschaft der frühen Neuzeit. Wenn wir uns jetzt von den Klischees verabschieden wollen, Was würdest du denn sagen, ist für diese Zeit, und du hast das auch mal formuliert, fern und fremd für uns?
Ja, fern und fremd ist schon mal die Sprache und die Schrift. Ich arbeite wenig mit Druckschriften, sondern mit archivalischen Handschriften. Man muss also die Schrift erstmal lernen und sich dran gewöhnen, dass diese Sprache, die uns vertraut scheint, es ist Deutsch, also ich habe nicht mit theologischen Schriften zu tun in Latein, sondern mit Geschäftsschriften, also in der Volkssprache, in der Kanzleisprache dieser Zeit. Und man hat so erstmal den Eindruck, das ist ja meine Sprache. Aber diese Wörter, die wir heute kennen, haben häufig noch eine ganz andere Bedeutung. Man muss also auch die historische Sprachentwicklung kennenlernen. Das ist schon mal das erste Fremde, was einen deutlich macht, ich bin nicht nur in einer anderen Zeit, ich bin auch in einer anderen Kultur, in einer anderen Welt. Das ist so der erste Verfremdungseffekt. Der andere Verfremdungseffekt, und das ist das, was für mich als Historikerin wichtig ist, ist eben zu merken, wir sind geworden, wie wir gerade gehört haben in den Begrüßungsworten. Nichts ist selbstverständlich, dass es ist, wie es ist. Wie sind wir also geworden? Und gerade dieser Vergleich mit einer Gesellschaft, die jetzt 400 Jahre oder 300 Jahre, wie viel auch immer, wir werden sicherlich noch diskutieren, wie lange Reformation eigentlich ist und wann sie eigentlich ist. Auf jeden Fall ist das eine andere Welt, die mich damit konfrontiert zu sagen, meine Welt ist eigentlich eine andere. Also ein Beispiel, ich habe mich mit Gotteslästerung unter anderem beschäftigt, zu einer Zeit, in der Salman Rushdie verfolgt worden ist, der ja bis heute verfolgt wird unter dem Vorwurf der Gotteslästerung. Und ich habe mich gefragt, wie kann man heute in unserer Gesellschaft sich eigentlich noch über Gotteslästerung aufregen? Ich hatte mit Gerichtsakten zu tun, war hier im Staatsarchiv und da fiel mir auf einmal auf, das ist immer noch ist ein Thema für diese Zeit, Gotteslästerung. Was darf man über Gott sagen? Was ist Meinungsfreiheit? Wie weit geht Meinungsfreiheit? Sprich, durch die Konfrontation mit einer anderen Kultur, einer Gesellschaft, die religiös durchdrungen ist vom Christentum, die klare Vorstellungen hat von Gotteslästerung, die wir in der säkularisierten christlichen westlichen Gesellschaft nicht mehr haben, die wir aber kennen von anderen Kulturen noch, werde ich darauf zurückgeworfen, mir zu überlegen, was halte ich für selbstverständlich und was ist nicht selbstverständlich. Und darin sehe ich meine hauptsächliche Aufgabe, genau dieses Andere, dieses Fremde deutlich zu machen, um selbst zu überlegen, warum lebe ich in dieser Gesellschaft, in der ich lebe? Warum handle ich, wie ich handle? Worin bestehen eigentlich unsere Probleme? Ich werde also zurückgeworfen, über mich selbst nachzudenken, indem ich mich mit Vergangenheit beschäftige. Was ich nicht mache, ist das, was gerne Hollywood-Filme machen, eine Zeitreise. Ja, also wie sahen die Chorherren aus, die hier rumgelaufen sind? Zwingli kommt 1519, er wird hier dann der Priester und dann zack geht es in einer Erfolgsgeschichte heldenhaft zur Reformation. Das ist nicht das, was ich mir als Historikerin vorstelle.
Stellst du dir das vor? Tut mir leid, das muss ich dich jetzt fragen.
Also ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, wie die Chorherren aussahen, aber wir wissen es ja nicht. Aber dass das jetzt nicht so war, dass das ein punktueller Beginn war, ab dem dann eine ganz geradlinige Entwicklung ohne Wenn und Aber, ohne Ambivalenzen, ohne Alternativen, die nicht realisiert worden sind, das würde ich auch unterschreiben. Ja, wir sehen im Nachhinein vieles als Zusammenhang, von dem die Beteiligten überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass es sich um einen Zusammenhang handelt.
Und wenn ich dich jetzt in dem Zusammenhang wieder richtig verstanden habe, würdest du sagen, ist es heute durchaus spannend zu versuchen zu verstehen, warum manche Menschen sich auch gewehrt haben gegen die Entwicklung? Also das waren nicht einfach rückständige Leute, sondern es waren ziemlich gebildete Personen, die gute Gründe hatten.
Ja, da können wir natürlich auch wieder diskutieren, was ist Bildung? Ist es nur die schulische, akademische Bildung? Also was ist Wissen? Das ist gerade bei uns am historischen Seminar ein großes Thema, ein Zentrum des Wissens. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber das, was mich stört, ist, dass häufig sagt, ja, das dunkle Mittelalter. Ja, da haben wir die Vorstellung, die waren alle so ein bisschen unzivilisiert, auch in den Filmen, ja, auch in dem Zwingli-Film, den ich persönlich nicht so sehr schätze, wie Sie schon merken. Ja, es wabert, es ist schmutzig, es stinkt überall. Die Frauen werden unterdrückt, sie sind alle abhängig von den katholischen Priestern, die alle irgendwie ein bisschen dekadent sind und sich den Bauch vollschlagen. Und dann kommt die Reformation und die Moderne und die Emanzipation und die Demokratie. Das sind so Klischees, die lange transportiert worden sind, auch dank der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Viele Protestanten dieser Zeit und die gerne in modernen Medien weitergetragen werden, weil sie sich für eine unterhaltsame Erzählung eignen. Ja, es ist weniger befriedigend. Man hat eben dann nicht die klare Erleuchtung, dass man differenzieren muss oder mal sagen muss, ja, wir wissen es nicht, vielleicht so, wir wissen nicht immer, was die Wahrheit war, was das Richtige ist. Ja, ich werde häufig von Studierenden gefragt, was ist denn nun richtig? Das ist eine Antwort, die ich selten gebe.
Ich glaube, du siehst diese Zeit ja durchaus auch nicht schwarz-weiß. Also Zürich war damals ja eine wohlhabende Stadt. Und dank dir weiß ich auch, dass das Großmünsterstift eine äußerst reiche Angelegenheit war. Die reichste Stiftung eigentlich oder das reichste Stift nach dem Domkapitel in Konstanz, hast du mir mal erklärt. Du hast mir auch gesagt, dass im Nachhinein es wichtig ist zu wissen, dass das Großmünsterstift, also quasi das alles, was hier sich so materialisiert, nicht in den 1520er Jahren säkularisiert wurde, sondern das Geld erstmal in Kirchenbesitz blieb und in Bildung investiert wurde. Würdest du jetzt vermutlich schon im Nachhinein sagen, das war ein Glücksfall und hat sich ausgezahlt?
Ich würde sagen, Geld in Bildung zu investieren ist immer eine gute Idee. Aber ja, tatsächlich, also während die allermeisten oder alle anderen religiösen Institutionen säkularisiert werden in der Stadt Ende 1524, ist es beim Großmünsterstift so, dass man natürlich immer mal wieder Begehrlichkeiten hat, dass es immer eine gewisse, auch es gibt vom Rat eingesetzte Pfleger, die an den Geschäftsgängen teilnehmen, aber dass es sich um eine Art wie ein Eigenvermögen, eine selbstständige Körperschaft handelt, die ihr eigenes Wirtschaftsvermögen hat. Das bleibt bis Ende 1831, Anfang 1832 so. Und das war eigentlich, würde ich sagen, ein Glücksfall für die Geschichte der höheren Bildung, weil man damit einen Raum hatte, in dem sehr viel finanzielle Ressourcen da waren, die dann eingesetzt werden konnten. Vielleicht nicht unbedingt so, wie sich das die Stifter im 9. bis 15. Jahrhundert vorgestellt haben, aber doch so, dass ich sehe, es wurden Räume eröffnet, Strukturen geschaffen, in denen dann geforscht, gelehrt, nachgedacht, reflektiert werden konnte. Und das, glaube ich, war für Zürich ein Glücksfall.
Ich frage dich nicht nach der Kleidung der Lehrkräfte oder der Studierenden, aber wen haben die denn ausgebildet?
Eine ganze Reihe unterschiedlichster Personen. Und da muss man auch schauen, in welche Zeit geht man. Also ganz am Anfang in den 1520er Jahren haben wir im Grunde eine Mehrfachbelegung, wenn man das jetzt etwas simplifizierend sagen möchte. Also man hat auf der einen Seite begabte junge Knaben, junge Männer, die in der Lateinschule sich befinden, die ein gewisses Maß an Lateinschulbildung dann haben, sodass sie in der Lage sind, dem, was die Gelehrten da unter sich diskutieren, auch zu folgen. Die man dann in der Hoffnung, dass sie später beispielsweise in den kirchlichen Dienst gehen können, dass sie Verwendung finden können als Pfarrpersonen.
Haben die auch noch was anderes gemacht oder sind es alles Pfarrer geworden?
Also es wurden nicht alle Pfarrer, nein, es gab auch in gar nicht so furchtbar viele Pfarrstellen. Wir haben ganz viele, die eine ganze Weile dann alles mögliche andere machen. Hauslehrer, Diplomaten, Zürich hat gerne, vor allem dann im 17. Jahrhundert, Absolventen dieses Collegium Carolinum, wie man es dann genannt hat, als Diplomaten eingesetzt. Es gab ganz faszinierende Netzwerke zwischen den reformierten Territorien, die dann oft über die Universitäten liefen. Also der Austausch von Studenten und Professoren, damals ja alles noch Männer, wurde tatsächlich von Zürich, was kein berufliches diplomatisches Korps hatte, als eine Form von Außenpolitik eingesetzt. Also diese Möglichkeit gab es auch. Die wurden dann immer gerne wieder zurückgeholt. Also man konnte sich das auch nicht richtig aussuchen, dass man das jetzt sein Leben lang machen will, sondern da hat die Obrigkeit recht stark darüber verfügt. Aber das gab es. Es gab natürlich den Einsatz im Bildungswesen an unterschiedlichen Stellen. Also die Lateinschulen wollten betrieben werden. Man hat selbstverständlich den kirchlichen Dienst, man hat Hauslehrer, man hat diejenigen, die in der Verwaltung des Stadtstaates dann Kanzleitätigkeiten übernehmen. Die waren jetzt nicht von Anfang bis Ende. Es gab ja kein richtig kodifiziertes Curriculum. Das ist eine Vorstellung, die wir heute immer haben, dass das so wäre, dass die da 5 Jahre an dieser Einrichtung waren und hinterher gab es einen Zettel mit einem Stempel drunter. So war es ja nicht. Zürich konnte keine akademischen Grade verleihen. Wir waren eigentlich eine Ansammlung von interessanten Forschenden und Lehrenden und das hat die Leute auch nach Zürich gebracht, aber nicht, dass man hinterher einen Abschluss bekommen hat. Bedeutet aber auch, man konnte sich mal kurz an dieser Institution aufhalten und dann hinterher was ganz anderes machen. Das war viel fluider, als wir uns das so vorstellen.
Und das Geld wurde sehr stark in theologische Ausbildung und Reflexion gesteckt, aber man hat auch andere Leute angeworben, gell, die mit Theologie direkt gar nichts zu tun hatten.
Inwiefern irgendetwas in der frühen Neuzeit nicht auch irgendwie mit Theologie und Christentum zu tun hat, ist eine ganz interessante Frage, über die wir, glaube ich, mal eine separate Sendung machen müssten. Aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass schon Anfang 1526 die Einkünfte einer Chorherrenpfründe, also einer Stelle, genutzt werden, um 2 Sprachdozenten anzustellen, einen für Latein, einen für Griechisch. Und auch die allererste Pfründe, die man einsetzt, um jemanden nach Zürich zu holen, wird für eine Sprachdozentur eingesetzt, für eine Hebräisch-Dozentur, Herr Jakobus Zeporinus, gerade 25 Jahre alt, der sich dann nicht sehr lange diese Einkünfte freuen kann, weil er nämlich im Dezember 1525 schon stirbt. Aber das heißt, von Anfang an werden diese Gelder jetzt durchaus so eingesetzt, wie man den Bedarf sieht. Das ist dann 1541 mit Konrad Gessner, jemand, der naturphilosophische Vorlesungen hält und von dem wir faszinierende Aufzeichnungen in den Archiven und in der Zentralbibliothek haben. Ganz tolle Zeichnungen von Pflanzen und Tieren zum Beispiel.
Das hat jetzt direkt zumindest nichts mit Theologie zu tun, sondern zeigt doch ein Interesse, was sehr breit ist.
Ich glaube, Theologie ist insgesamt ist eine, auch sehr einfach, breit, was neugierige Menschen ja. anziehen kann.
Ja, die Natur zu studieren ist ja auch Gott studieren. Also diese Trennung, die wir heute machen, da ist Theologie, das sind so Akademiker, die über Dogmen nachdenken und dann gibt's die Gläubigen und alles gehört zusammen. Also ein Strohhalm, hier die Pflanzen, die wir haben, das ist Gottes Werk und wenn ich das erkennen kann, kann ich darin auch Gott erkennen. Das ist also ein ganz anderer Zugang zu Gott. Gott geht nicht immer nur über das Reflektieren einer Dogmatik oder Glaubenssätzen oder der Auseinandersetzung mit der Bibel. Die Natur ist Gottes Werk, ist Gottes Buch.
Also das heißt, heute würde man sagen, das ist ein sehr ganzheitliches Denken, was da auch in Bildung umgesetzt wurde.
Ja.
Dir wird jetzt schon wieder unwohl mit einem modernen Begriff, oder?
Ja, ganzheitlich setzt so voraus, man hat mal was geteilt. Ja. Diese Vorstellung ist für die frühe Neuzeit nicht da. Ja, es ist nicht geteilt. Die Welt ist nicht geteilt. Die Welt ist ein Ganzes. Sie ist Gottes Schöpfung.
Das hört sich jetzt, finde ich, auf eine Art sehr, sehr schön an. Ich weiß aber, Tobias, dass du durchaus auch dunkle Seiten in dieser Zeit siehst. Also einerseits, Zürich wird zum Bildungsstandort par excellence. Es wird eine Bildungselite, Funktionselite ausgebildet. Aber?
Ja, eben nur Teile davon. Also wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Also was zum Beispiel aufhört, ist, dass es mit dem Beginn des Jahres 1525 in Zürich keine Institutionen mehr gibt, an denen Frauen Bildung erwerben können, wie das durch die klösterlichen Möglichkeiten war. Das waren natürlich auch keine formalisierten Curricula, die man mit irgendwelchen heutigen Bildungsprogrammen vergleichen würde. Aber es gab da Räume, in denen ja, ich würde schon auch sagen, sehr intensiv man sich darum bemühen konnte, zu reflektieren, nachzudenken, sich in Gegenstände zu vertiefen. Wir haben aus dem 14. Jahrhundert eine faszinierende alemannische Übersetzung der Bibel, die im Dominikanerinnenkloster Uettenbach abgeschrieben wurde. Und ich unterstelle, dass wenn das dort abgeschrieben wurde, das zeigt, dass man einen Bedarf hatte. Und das sind jetzt Möglichkeiten, die dann mit dem Auflösen der Klöster natürlich sich nicht in Luft auflösen, es gibt sie einfach nicht mehr. Die Zeitgenossen haben das durchaus auch als ambivalent empfunden. Wir haben schon auch Zeugnisse, dass Menschen sich versucht haben, dagegen zu stemmen. In Nürnberg gibt es diese schöne Geschichte von Claritas Pirkheimer, die sich wirklich aktiv dagegen wehrt, dass ihr Kloster aufgelöst wird. Und weil sie einer angesehenen Ratsherrenfamilie angehört, hat sie auch politische Verbindungen. Man schickt dann Philipp Melanchthon zu ihr, er soll ihr mal ins Gewissen reden, sie zur Vernunft bringen und er muss die Waffen strecken, es funktioniert nicht. Das gibt es durchaus, aber hier in Zürich haben wir einen vergleichbaren Vorgang nicht.
Aber was, also das ist jetzt natürlich aus meiner Perspektive traurig, was aber hier in Zürich finde ich spannend ist, dass in dieser Zeit ja offensichtlich sehr viele Leute interessiert waren, nicht nur an religiösen, sondern auch wirklich an theologischen Themen. Und nicht nur sehr gebildete Menschen, also nicht nur die kirchlich oder theologisch gebildeten Leute, das habe ich von euch beiden gelernt. Und vielleicht könnt ihr Beispiele nennen, wie damals schon eben sozusagen das einfache Volk ganz konkret wir an den Quellen sehen können, dass sie sich beteiligt haben an diesen Diskussionen.
Magst du anfangen?
Ja, gut. Also ein Ort, an dem man sich trifft, und zwar verschiedene Schichten, ist das Wirtshaus. Und im Wirtshaus wird nicht nur getrunken, sondern auch viel diskutiert. Und da haben wir auch immer wieder Nachrichten über Fälle, wo dann so diskutiert wurde, dass es dann heikel wurde. Also kurzum, Gotteslästerungen dann fielen. Und also bekannt sind solche Sachen, Auseinandersetzungen zur Zwei-Naturen-Lehre Christi. Ja, stellen Sie sich vor, Sie gehen heute einen Kaffee trinken und unterhalten sich über die Zwei-Naturen-Lehre Christi. Ich glaube, das würde Sie sehr überraschen. Und da gibt es dann so richtige, so verbale kleine Wettkämpfe. Der eine sagt, du, ich habe ein Rätsel für dich. Wer ist denn gestorben und lebt aber immer noch? Und wer hat noch nie gelebt und ist aber auch nicht gestorben? Und dann fangen sie an zu diskutieren, ja, Menschwerdung Christi, der aber doch Gott ist, und wann ist er eigentlich geboren, ist er jetzt 1500 Jahre alt oder nicht, und das wird dann irgendwann mal so heikel, dass es dann von dem Wirt als Gotteslästerung wahrgenommen wird, der das dann als Gotteslästerung meldet. Also Diskussionen im Wirtshaus, da geht es auch um die Predigt, die dann am Sonntag gehalten worden ist und dann irgendjemand sagt, also der Pfarrer hat gesagt, ja, wir sollen jetzt nicht sagen, Vater selig, ja, das ist doch Blödsinn, ich kann doch meinem Vater das Beste wünschen. Dann fangen Diskussionen an über Prädestinationslehre, auch schwierig sich vorzustellen, oder Auferstehung Glaube, nicht? Der eine, der dann sagt, ja, geht doch mal ins Leichenhaus, zeigt mir doch jemand, der da mal auferstanden ist. Ich habe noch nie jemanden auferstehen sehen. Also da werden wirklich auch theologische essentielle Grundsätze diskutiert und zum Teil auch dann mit Bibel. Also wir haben von den Wirtshäusern gesagt, ja, der hat das und das gesagt und dann wurde eine Bibel herangezogen. Manchmal wissen wir sogar, ja, und dann wurde der Hebräerbrief diskutiert. Mehr weiß ich dann leider nicht. Ja, ich weiß dann nicht, welche Stelle und was dann diskutiert wurde, aber es ist dann erstaunlich zum Beispiel zu sehen für uns, Bibel ist in einem Wirtshaus präsent. Also die Gläubigen, die Kirchgänger nehmen sich heraus und sagen, wir haben das Anrecht, wir sind in der Lage, ich nehme mir heraus, ich habe das Selbstbewusstsein zu sagen, so und so lese ich die Bibel, das halte ich für Blödsinn und was der Pfarrer da oben von der Kanzel erzählt hat, leuchtet mir nicht ein. Also Theologie spielt eine Rolle im Alltag. Es ist nicht etwas, was nur an das, was sich später Prophezei nennt, diskutiert wird. Es ist essentiell, Glaubenssätze sind essentiell.
Ja, und eben nicht nur für gebildete Leute, sondern auch für die ganz normalen Handwerkerinnen oder Handwerker und ihre Ehefrauen.
Ja, ich habe ein Problem mit diesen Unterscheidungen, die gebildeten und die normalen Handwerker. Handwerker sind durchaus gebildet, sie sind nicht akademisch gebildet.
Stimmt, also die Kritik nehme ich sofort an. Also nicht nur akademisch-theologisch gebildete Personen, sondern auch gebildete Handwerkerinnen und Handwerker.
Unter anderem, ja. Dazu gehören auch die Frauen übrigens, ja. Das sind dann nicht nur der Zunftmeister.
Die habe ich ja zumindest genannt. Also zu kleinen Verteidigung. Tobias, dein Beispiel.
Ja, da waren jetzt schon viele Dinge dabei, die mir auch einfallen. Oder auch die Schlägerei vor dem Stand des Metzgers. Darüber, ob eigentlich das, was da bei der ersten Zürcher Disputation diskutiert wurde, die Stadt nicht am Ende in den Untergang treiben wird. Also, der eine sagte, er findet das wunderbar, was Zwingli da macht. Der andere sagt, ja, aber jetzt schau mal, und was ist denn mit unseren Großeltern, die verstorben sind? Und wenn wir jetzt aufhören, für die Messe lesen zu lassen, dann müssen die viel länger im Fegefeuer bleiben und dann heizt sich das auf und es wird dann eine eigentliche Kriminalsache. Das heißt, es gibt ein Protokoll darüber. Der Rat lässt sich dann berichten, versucht herauszufinden, wer hat was gesagt. Das wäre ein schönes Beispiel. Ich finde sehr reizvoll den Alkoholiker, der beim Hausbesuch des Pfarrers schlagfertig sagt, es steht geschrieben, der Wein erfreut des Menschen Herz. Also, das ist jetzt kein subtiler fachtheologischer Diskurs, der da geführt wird, aber es zeigt, es ist Interesse da, es ist offensichtlich so. Man erblickt auch gerade im Bibelbuch etwas, was mit einem selbst zu tun hat, was man versucht, Kompetenz im Umgang damit zu erwerben, sodass man es dann zur Orientierung im eigenen Leben verwenden kann oder immerhin zur Legitimierung dessen, was man tut, zur Orientierung. Ein schönes Beispiel dafür, wie interessant man das auch fand, jedenfalls am Anfang. Es war ja auch da noch neu, was die Gelehrten in den Morgenstunden im Hochchor gemacht haben, ist diese Beratung des Rates Ende 1526, wie man jetzt mit diesen Frühvorlesungen umgehen soll, und Zwingli beschwert sich also darüber, dass es gab ja immer einen lateinischen Teil, der fachgelehrte Teil, und einen deutschen Teil, in dem dann die wesentlichen Erkenntnisse dessen, was man in der Beschäftigung mit der heutigen Bibelstelle sich erarbeitet hat, in einer Predigt an die versammelte Gemeinde weitergegeben wurden. Und da kamen wohl viele Leute, die kamen zu früh, also die Gelehrten waren noch nicht fertig. Und dann haben die da halt eben gehört, die sind da vorne noch immer an ihrem lateinischen Reden, denn es wurde ja auf Latein verhandelt. Und dann haben sie angefangen zu schwätzen. Und das Großmünster hat eine Akustik, die weit trägt. Und dann konnten die Gelehrten ihre Beratungen nicht fortsetzen, weil die Leute aus Ungeduld das Schwätzen angefangen haben. Das klingt jetzt erst einmal nicht so furchtbar interessiert. Ich glaube aber, es deutet darauf hin, man war ungeduldig, man wollte hören, was haben sie jetzt heute besprochen, was haben sie heute rausgefunden.
Ja, heute würde man sich wahrscheinlich sehr, sehr freuen, wenn so viele Leute kommen und schwätzen. Beim Gottesdienst war, glaube ich, das gleiche Problem, oder? Die Leute kamen sehr gezielt.
Ja, also das Schwätzen und das Schlafen ist immer wieder Thema, und zwar in den sogenannten Sittengerichtsprotokollen. Also wir haben Aufzeichnungen von den Kirchengemeinden, ich leider nicht für die ganz frühe Zeit erhalten, sondern für die spätere Zeit, 17. bis 18. Jahrhundert. Und immer wenn etwas vorgefallen war, was nicht der guten Ordnung entsprach, hatten einige in der Gemeinde, die sogenannten Ehegaumer, Sittenwächter, wie sie dann in der Geschichtsschreibung heißen, die Aufgabe, nach dem Gottesdienst anzuzeigen, der Stillstand. Also es wurde im Chor stillgestanden, X hat das gemacht und jenes gemacht und zum Beispiel hat geschlafen, geht nicht regelmäßig in den Gottesdienst und so weiter. Und gerade mit dem Kirchengesang, der ja dann hier 70 Jahre lang nicht praktiziert wird in den Gemeinden, sondern nach 70 Jahren dann wieder praktiziert wird, da merkt man, die Leute kommen, diejenigen, die gerne singen, also die überzeugt sind, dass das Singen ein Teil des Gottesdienstes sind. Die singen, die anderen gehen aber dann schon, oder die anderen kommen noch nicht rechtzeitig, weil am Anfang auch gesungen wird. Die kommen dann nur zur Predigt, weil die reformiert heißt für sie, Gottesdienst ist die Predigt und den ganzen Rest außenrum, die Liturgie, die kann man sich sparen. Hat man ja heute noch in der Mundart Predigt für Gottesdienst. Und da merkt man also, dass Gläubige, nicht nur, weil sie vielleicht eine Stunde zur Kirche gehen müssen, weil Schnee ist und der Transport schwierig ist, dass die zum Teil früher kommen, um sich aufzuwärmen, aber dann sehr müde sind und einschlafen oder was verloren haben. Also auf den Kanzeln wird auch dann verkündet, das und das ist verloren gegangen, hat es jemand gefunden, und sich dafür interessieren, sich dann austauschen nach dem Gottesdienst. Also man merkt, dass Personen entweder sehr gezielt zur Predigt kommen oder sich den ganzen Gottesdienst sich anschauen oder eben dann nach der Predigt, also der Auslegung, dann gehen und vor den Kirchentüren dann anfangen zu schwätzen, was dann die anderen wieder stört. Also solche Nachrichten haben wir in den Sittengerichtsprotokollen.
Wenn ich das gerade ergänzen darf, es gibt auch Berichte darüber, dass Pfarrer erst gekommen sind, wenn die Gemeinde das Lied gesungen hatte. Das gab es also auch. Auch da war diese Maßnahme nicht ganz unumstritten.
Ja, oder den Hund mitnehmen auf die Kanzel.
Genau.
Das hat dann die Leute gestört, das Sittengericht gestört, oder warum war das ein Problem, der Hund auf der Kanzel?
Ich weiß nicht, ob der Hund angefangen hat zu bellen. Ich weiß es nicht, das ist nicht überliefert. Ich habe selbst hier mal einen Gottesdienst erlebt, in dem die Pfarrerin ihren Hund dabei hatte, der ganz brav die ganze Zeit liegen geblieben ist. Das war offensichtlich überhaupt kein Problem. Ich glaube, es gibt in einigen Gemeinden die Vorstellung, was ist standesgemäß? Mhm. Du hattest vorhin gefragt nach der Kleidung. Das ist der Talar, ja, also das ist der Stand der Gebildeten, ja, ein Talar, der eben diejenigen, die schreiben mit Tusche und Sand, damit sie sich nicht schmutzig machen, hat man den Talar. Es ist, ich sag immer, die Jeans der Zeit. Ja, also hat man die Kleidung unten drunter geschont. Und so hat man auch zum Beispiel erwartet, braucht es einen Talar. Und so hat man vielleicht in einigen Gemeinden erwartet, der Hund, der ja eine andere Rolle spielt zu der Zeit, also auch ein Arbeitstier ist in dieser Zeit, dass das vielleicht einige gestört hat. Vielleicht hat er auch tatsächlich mal gebellt. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall überliefert, wo wir also sehen, da gibt es bestimmte Erwartungen, wie sich ein Pfarrer zu verhalten hat und was als ungewöhnlich wahrgenommen wird. Also es ist ganz offensichtlich so, dass nicht alle Pfarrer mit dem Hund auf die Kanzel gegangen sind. Ja.
Mich fasziniert an dieser Zeit noch was ganz anderes. Zürich 1525 oder dann in den Folgejahren ist ja religiös gesehen eine ziemliche Monokultur gewesen. Also Jüdinnen, Juden durften schon lange nicht mehr in Zürich wohnen, seit über 100 Jahren. Katholiken gab es auch nicht mehr, weil jedenfalls offiziell alle reformiert waren. Musste man auch sein, wenn man in Zürich wohnen wollte. Gleichzeitig erscheint ja 1541 oder 43 von Bibliander eine revidierte lateinische Koranübersetzung. Und das ist für mich jetzt wieder als Theologie- und Religionswissenschaftsinteressierte Person spannend. Du hast mal geschrieben, dass die Leute durchaus informiert waren über Predigten und über Lieder, wie die Türken und die Muslime denn so sind. Was war denn das Interesse der Reformatoren am Koran?
Ja, das sind die sogenannten Türkenschriften, zu denen dann Tobias noch sehr viel mehr sagen kann als ich theologisch gesehen. Wir haben ja eine Situation, das Osmanische Reich expandiert sehr stark, 16. 17. Jahrhundert. Ja, die viele hier haben wahrscheinlich noch gelernt, Belagerung Wiens, ja, die Bedrohung der lateinischen Christenheit, die sogenannte Türkengefahr. Das ist so zu einem Bild geworden, zu einem Diskurs, zu einer Redefigur, und da ist in vielen Gebeten gegen Formeln produziert worden, wie bete ich dafür, dass wir als lateinische Christenheit nicht dem Osmanischen Reich unterworfen werden. Auch in Liedern ist das kolportiert worden. Das ist also vielmehr nicht so sehr eine Reaktion auf die tatsächliche militärische Gefahr, die aber eine Thematisierung der Gefahr, die hochgespielt worden ist durch diese Türkenschriften. Das ist also das eine. Das ist die Reaktion auf eine tatsächliche politische Entwicklung, Expansion des Osmanischen Reiches. Das andere ist eine theologische Reaktion, zu der Tobias sehr viel mehr sagen kann, ist, wie kann es sein, dass es diesen Islam gibt? Wie kann es sein, dass es da so einen Gott gibt, der diesen Islam, diese komische, heretische Sekte, sind die eigentlich noch Christen? Sind das überhaupt eine andere Religion? Alles sehr, sehr unbekannt, dass die da auch so aktiv sein können. Was hat denn Gott mit uns vor? Und ich denke, den Rest kannst du, Tobias, besser ausführen.
Ja, ich glaube, es war wirklich auch das Interesse zu analysieren, womit haben wir es hier zu tun, immer in der Absicht, dann auch auf intellektuell rationaler Ebene Schwachpunkte zu identifizieren, wo man also mit einer theologischen Gegenreaktion nachweisen kann, dass das alles Unsinn ist, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Also diese Idee, dass man sich in die Schriften seiner intellektuellen Gegenüber, seiner Gegner oder auch religiösen Gegner vertieft, um sie dann aus ihren eigenen Texten heraus des Irrtums überführen zu können, das ist im 16. Jahrhundert ein ganz, also und nicht erst im 16. Jahrhundert, schon viel länger, ein ganz übliches Verfahren. Übrigens steckt das auch hinter dem Einsatz von einem Räuchlin für das jüdische Schriftgut. Also Räuchlin wird manchmal dargestellt als ein Vorreiter der modernen Toleranz, weil er sich gegen die Verbrennung von rabbinischem Schriftgut ausgesprochen hat. Aber bei ihm war es auch eigentlich das Interesse, durch die Beschäftigung mit dieser jüdischen Literatur Argumente zu gewinnen, die dann genutzt werden können, um zur Konversion zu überzeugen letztlich.
Konversion ist auch nochmal ein spannendes Thema, also Taufe. Ich habe es gesagt, es war eine religiöse Monokultur, aber es beginnt ja, ich glaube, 1551 oder nee, 1651 kommen hier drei muslimische Kinder an, quasi als Kriegsbeute von General Wertmüller und Hauptmann Lochmann mitgebracht und die werden dann getauft.
Ja, die werden nicht einfach so getauft, sondern die werden erzogen. Also sie kommen als 8- und 10-Jährige, werden sie gekauft in Dalmatien. Also General Wertmüller ist unterwegs, eben in Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich und bringt sie sozusagen als ja exotisches Mitbringsel mit. Das sind auch beliebte Geschenke gewesen, orientalisierte Mitglieder des Osmanischen Reiches. Also diese Kinder werden in den Haushalt aufgenommen, sie werden erzogen, sie werden auch gebildet. Also es sind nicht einfach Sklaven, die irgendwelche Arbeiten machen sollen, sondern sie werden als repräsentative, durchaus repräsentative Mitbringsel mitgebracht, aber auch als eigene Kinder in den Haushalt integriert. Sie lernen schreiben, sie lernen lesen. Sie sind mehrsprachig auch zum Teil. Also die eine, von der wissen wir, dass sie Italienisch und Deutsch gelernt hat. Das Italienisch hat sie dann nach einer Weile wieder vergessen, aber hat dann offensichtlich auch Schweizerdeutsch gelernt, konnte schreiben und lesen und wurde dann in die Religion eingeführt. Und von General Wertmüller wissen wir zum Beispiel, dass er den Katechismus eigens auf Französisch übersetzt hat für diese zwei, die aus dem Osmanischen Reich mitgenommen worden sind, gekauft worden sind, also nicht einfach nur geraubt worden sind, aber den Eltern abgekauft worden sind. Wie freiwillig das war, wissen wir natürlich alles nicht. Ja, so wird es auf jeden Fall dargestellt, dass sie ordentlich gekauft worden sind, angeblich. Also er übersetzt den Katechismus auf Französisch. Die Frau unterweist die Kinder, die dann, so wird es dargestellt, von sich aus den Willen bekunden, sich doch taufen zu lassen. Und sie werden dann einem religiösen Examen unterworfen. Sie werden befragt, ob sie die Fragen des Katechismus richtig beantworten können, nicht nur auswendig gelernt haben, sondern auch tatsächlich verstanden haben. Und dann kommt es tatsächlich hier zu St. Peter zur Taufe. Und das ist sehr interessant im Unterschied zum Alten Reich, also dem Nachbarnreich, wo das inszeniert wird als Social Event, solche Türkentaufen, wird hier diese Taufe am sehr frühen Morgen in die hinter verschlossenen Türen vollzogen, weil man keinen Auflauf haben möchte von der Bevölkerung. Aber es ist überliefert, dass es doch sehr offensichtlich ein großes Ereignis war und dass die Leute dann hinter, also vor der verschlossenen Tür standen und wissen wollten, was da eigentlich passiert. Also es war doch offensichtlich ein großes Ereignis.
Du hast auch noch über eine andere Gestalt, die dann 1706 als Türke in Zürich auftaucht, Tobias weiß schon, wer es ist, geforscht. Kannst du sagen, inwiefern da deutlich wird, vielleicht so fast zum Abschluss, weil unsere Zeit schon wieder fast vorbei ist, inwiefern zeigt sich da, dass die Reformationszeit eben sich länger hinzieht? Das war nicht nur 1525, sondern ging noch ein paar Jahrhunderte weiter.
Ja, und das fing auch vor 1525 an. Also Reformation, Long Reformation, gelebte Reformation als ein mindestens 300 Jahre alter Prozess. Das ist so die sehr starke Tendenz heute. Also nicht so der Startschuss 1. Januar 1519 oder was auch immer, sondern ein Prozess, der sehr stark aus dem Humanismus kommt, also Spätmittelalter, muss ich jetzt alles nicht ausführen, und der wirklich dann bis ins 18. Jahrhundert hineingeht. Zum Beispiel kann man das am Psalmlied gut sehen, aber du spielst jetzt so an auf diesen Mustafa Kaffer. Das ist eine Figur, die auftaucht hier in der französischen Kirche, offensichtlich, eben wie der Name schon sagt, aus dem Osmanischen Reich, und der auffällt, weil er angeblich darum bittet, getauft zu werden. Und das ist also immer das große Thema der Reformatoren, die Leute zum eigenen wahren Glauben zu bringen. Also Taufe ist immer ein großes Thema, auch vor allen Dingen nicht wieder taufen, die Gegner, zu denen ja auch Tobias jetzt da die Quellenausgabe gemacht hat. Und der Rat und die Pfarrperson, die da ist in der französischen Kirche, ist so ein bisschen hellhörig, möchte gerne die Taufe, dass da so ein ungläubiger Osmane sich taufen lassen will, ist natürlich eine tolle Sache, aber will er sich denn da tatsächlich taufen lassen? Also klassisches reformatorisches Thema. Und ich mache es kurz, es wird überprüft und es stellt sich heraus, dass der mit dieser Geschichte, dass er befreit worden ist, auf den Galeeren waren, auf den Galeeren Genfer kennengelernt hat, die reformiert waren, die ihn zum reformierten Glauben gebracht haben. Er aber zwischendurch in Einsiedeln war und da ein Mönch in irgend so was Komisches mit Wasser mit ihm gemacht hat. Also er erzählt eine ganze Story, sie wird überprüft, man merkt, dass es ein Betrüger ist. Ja, schließlich und endlich wird er dann mit Staupenschlägen, wie es heißt, also Pranger und Schlägen, aus der Stadt geführt. 4 Jahre später taucht er mit der gleichen Story in Basel wieder auf. Also er tritt immer auf als jemand, als ein Türke, wie es dann immer damals heißt, also ein Moslem, der getauft werden will.
Und welcher Betrug wird ihm unterstellt?
Dass er erstmals schon getauft worden ist, mehrmals. Ja, er will sich taufen lassen, damit er dann auch einen Zehrpfennig kriegt als Glaubensbruder und er dann weiterreisen kann. Und natürlich kann theologisch, geht es nicht, man kann sich nicht mehrmals taufen lassen.
Also zumindest aus reformierter Perspektive, aus Täuferperspektive aber auch,
oder? Nein, also da ist schon auch die Meinung, dass es nur eine Taufe gibt. Der Unterschied wäre einfach, dass man aus täuferischer Perspektive sagen würde, die Kindertaufe war keine richtige Taufe.
Insofern ist die Erwachsenentaufe dann die erste.
Genau.
Und das hat aber wiederum die Reformatoren, die haben das anders gesehen.
Die haben das sehr anders gesehen. Also,
gut, das hatte ja dann auch harte Konsequenzen für die Täufer. Wie immer rast hier unsere Zeit. Ich sehe Andi schon, der mich sehr freundlich und ermahnend anlächelt. Vielen Dank euch beiden, also gerne. Dir als Reformationsschriftensicherer und dir als Geschichtsklischeesäuberin, dass ihr hergekommen seid. Vielen Dank Ihnen, euch allen fürs Zuhören. Das war eben ein Podcast unserer Fakultät. Wir freuen uns, wenn Sie oder ihr uns folgt. Immer am 1. des Monats senden wir sozusagen auf den üblichen Podcast-Foren und auf YouTube. Sie können uns auch folgen auf Instagram, erleuchtung_garantiert. Zum Schluss ein Dank ganz besonders auch heute wieder an Andi und alle, die an dieser Technik beteiligt waren, bis hin zur Podcast-Schmiede.